Ich habe bei Wikipedia nachgeschlagen, was dort geschrieben steht über das Burnout-Syndrom. Und das fand ich sehr interessant. Das will ich uns gerne mal zitieren. Also die Quelle ist Wikipedia. Da steht: Ein Burnout-Syndrom bzw. Ausgebranntsein ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Es kann als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen Erkrankungen und Depressionen oder Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führt. Das Burnout-Syndrom ist wissenschaftlich nicht als Krankheit anerkannt, sondern gilt im ICD-10 als ein Problem der Lebensbewältigung. Es handelt sich um eine körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überlastung bei der Lebensbewältigung. Diese wird meist durch Stress ausgelöst, da wegen der verminderten Belastbarkeit nicht bewältigt werden kann. Ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung. Und dann sind da 12 Phasen eines Burnout-Syndroms beschrieben. Also wie gesagt, wir sind immer noch bei der Quelle Wikipedia, aber ich finde es sehr treffend analysiert und auch formuliert. Also es gibt da einen gewissen Herbert Freudenberger und eine Kollegin Gail North, die haben 12 Phasen im Verlauf des Burnout-Syndroms identifiziert. Die Reihenfolge muss jetzt nicht genau dieser Auflistung entsprechen, aber es gibt 12 Punkte, die zu einem Burnout-Syndrom führen oder den Verlauf kennzeichnen. Als erstes ist hier aufgeführt der Drang, sich selbst und anderen Personen etwas beweisen zu wollen. Zweitens, extremes Leistungsstreben, um besonders hohe Erwartungen erfüllen zu können. Drittens, Überarbeitung mit Vernachlässigung persönlicher Bedürfnisse und sozialer Kontakte. Also Überarbeitung. Viertens, das Überspielen oder Übergehen innerer Probleme und Konflikte. Fünftens, Zweifel am eigenen Wertesystem sowie an ehemals wichtigen Dingen wie Hobbys oder Freunde. Sechstens, Verleugnung entstehender Probleme, das Absinken der Toleranz und eine zunehmende Geringschätzung anderer Personen. Siebtens, der Rückzug und dabei die Meidung sozialer Kontakte bis auf ein Minimum. Achtens, eine offensichtliche Verhaltensänderung, fortschreitendes Gefühl der Wertlosigkeit, zunehmende Ängstlichkeit. Neuntens, Depersonalisierung durch Kontaktverlust zu sich selbst und zu anderen Personen. Das Leben verläuft zunehmend funktional und mechanisch. Zehntens, innere Leere und verzweifelte Versuche, diese Gefühle durch Überreaktion zu überspielen, wie beispielsweise durch Sexualität, Essgewohnheiten, Alkohol oder Drogen. Elftens, Depressionen mit Symptomen wie Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung und Perspektivlosigkeit. Und zwölftens, erste Gedanken an einen Suizid als Ausweg aus dieser Situation. Akute Gefahr eines mentalen und physischen Zusammenbruchs. Und in diesem Zusammenhang ist auch weiter beschrieben, was sind wesentliche Ursachen für einen Burnout? Was sind Ursachen dafür, dass so eine Entwicklung stattfinden kann im Leben eines Menschen, wie ich jetzt diese Punkte auch genannt habe? Und die erste Frage, die da bei Wikipedia genannt ist: Wer bin ich? Und da steht geschrieben: Unsicherheit oder Unklarheit über die erste Frage und damit über die eigene Identität entzieht dem Menschen die Basis des Selbstwertgefühls. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt im Zusammenhang mit dieser Tatsache Burnout-Syndrom. Dieses sich völlig überlastet fühlen, nicht mehr den Dingen gewachsen zu sein, die von einem verlangt werden, hängt wesentlich mit der Frage zusammen: Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und ein ganz normaler Mensch, der Gott nicht kennt, hat zumindest nach meiner Beobachtung in der Regel seine Identität in dem, was er leistet. Also wenn du auf einen Mensch zugehst und fragst, was bist denn du, sagt er: Ich bin Schlosser. In der Regel. Ich denke auch, also bei Männern mit einer ganz hohen Prozentzahl, wenn man jemand fragt, was bist du, dann nennt man in der Regel das, was man gelernt hat oder das, was man tut. Und hier ist die Schwierigkeit, wir leben ja aktuell und arbeiten in einer Wirtschaft, wo sich Dinge immer schneller ändern. Immer schneller werden Dinge verändert. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo bestimmte Sachen feststanden und das über Jahre. Und wir leben aber jetzt in einer Zeit, wo sich auch auf unseren Arbeitsstellen sehr oft Dinge ändern. Es gibt ein bestimmtes Produkt, was hergestellt wird, irgendwie ist dort der Absatz zu gering, die Firma strukturiert um, ein anderes Produkt wird hergestellt und Menschen müssen Außenstand sich sofort auf neue oder andere Dinge einstellen. Das bedeutet, wenn meine Identität letzten Endes darin besteht, was ich arbeite und genau dieser Bereich sich laufend ändert, dann ist es quasi ein Identitätsverlust. Und das ist ein Hauptgrund, glaube ich, warum Menschen in einen Burnout hineinkommen. Ich glaube, das ist eine sehr reale Sache. Ich sehe das überhaupt nicht als irgendwie, ja, das ist Gerede von Leuten, die halt irgendwie schwach sind oder keinen Dampf haben. Und ich denke, das ist in unserer Gesellschaft ein Problem, was rapide wächst. Und Ärzte, die sich damit befassen, sind total überlastet. Und das ist einer der Hauptursachen, die ich sehe. Wenn unsere Identität im Wesentlichen daraus besteht, ich bin Zerspannungsfacharbeiter und jetzt macht die Firma aber was anderes und ich bin es plötzlich nicht mehr, dann ist einfach ein großer Teil meiner Identität weg. Und wenn in einem halben Jahr sich das wieder ändert, ist die wieder weg. Und so verändert sich das ganz oft. Und ich weiß aus Gesprächen mit manchen von euch, dass in bestimmten Firmen Dinge sich so permanent ändern, einfach durch Führungswechsel, auch durch den Umstand, dass wir ja in unserer Wirtschaft heute vor allem in Chefetagen sehr oft Führungswechsel haben und dort Leute in verantwortungsvolle Positionen kommen, aufgrund von Studien oder Ausbildungen, obwohl sie aus völlig anderen Branchen kommen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei einer Privatbahn hier in der Region in die Geschäftsleitung Leute gekommen sind, die waren in der Nahrungsmittelindustrie. Und das zieht auch nochmal zusätzlich Probleme nach sich für die Menschen, die dort arbeiten. Ist auch verbunden mit einer geringen bis nicht vorhandenen Wertschätzung für das, was geleistet wird. Und ich finde es erstaunlich, dass ein Informationsportal wie Wikipedia das so herausarbeitet, dass das die wichtigste Frage ist, wer bin ich? Und besteht meine Identität in dem, was ich arbeite? Und arbeite ich dort, wo sich das laufend ändert, dann ändert sich meine Identität oder die wird am Ende eigentlich zerstört. Ich erinnere mich noch, wo ich im Großhandel war. Wir hatten zum Beispiel einen ganz wichtigen Mann an der Stelle, der Buntmetalle eingekauft hat. Wir haben ja in sehr großen Mengen auch Rohre verkauft aus Kupfer. Und da musst du einfach Preise am Weltmarkt beobachten und musst zu bestimmten Zeiten bestimmte riesige Mengen kaufen. Und wenn du das da vertust, vernichtest du binnen von Minuten sehr viel Geld. Aber dieser Mann war ein gelernter Uhrmacher. Aber er konnte das eben an der Stelle. Und so finden also häufig Wechsel statt. Und deshalb glaube ich, wir als Kinder Gottes, wir können einen großen Schutz vor dem Burnout, vor dem gefühlsmäßigen Auslaugen, vor dem psychischen Auslaugen haben, wenn unsere Identität im Herrn klar ist und wenn die steht. Wenn ich weiß, über all dem, was ich arbeite und wo ich bin ein Kind Gottes und daran wird sich nie irgendwas ändern und das steht fest. Und ich glaube, wir Menschen sind so geschaffen, dass wir das brauchen, dass Dinge feststehen. Es wird in unserer Zeit Flexibilität abgefordert, in einem übermäßigen Ausmaß, aber dass wir Kinder Gottes sind, steht fest. Und das muss unsere erste Identität sein. Und das ist ein großer Schutz. Also ich lese mal ein bisschen weiter, was Wikipedia schreibt. Unsicherheit oder Unklarheit über die erste Frage, wer bin ich, und damit über die eigene Identität, zieht dem Menschen die Basis des Selbstwertgefühls. Wenn jemand seine Kompetenzen und Stärken nicht kennt und kein Feedback bekommt, können Selbst- und Fremdbild auseinanderklaffen und verhindern, dass jemand seine Fähigkeiten, Stärken und Talente wirksam einsetzen kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Anforderungen an Unternehmen sich immer schneller verändern. Wenn jemand diese Veränderungen nicht versteht oder nachvollziehen kann, ist es ihm nicht möglich, seine Kompetenzen in die neuen Anforderungen anzupassen und so zu lernen. Natürlich schreibt Wikipedia nichts davon, welche Identität wir denn haben können, aber das sagt das Wort Gottes. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir auch haben in dieser Zeit, wenn unsere Identität in Christus ist, dann haben wir einen großen Schutz vor dem Ausbrennen. Die zweite Frage, die Wikipedia stellt, ist, was will ich? Aber vielleicht schauen wir uns noch ein paar Schriftstellen an zu unserer Identität. Und ich möchte uns ermuntern, immer mehr im Alltag mit dem Wort Gottes auf reale Art und Weise umzugehen. Es gibt viele Schriftstellen, die beschreiben, was unsere Identität ist. Die können wir heute nicht alle lesen, aber ein paar möchte ich nennen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder Epheser 5, Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Oder Hebräer 3, Vers 14. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Ich habe vorhin gesagt, dass in dem gesamten Bereich Burnout ich der Überzeugung bin, es gibt neben all den Fakten Überarbeitung, zu viel Anforderungen auf Arbeit, gibt es eine geistliche Komponente. Schlicht und ergreifend ist es das Wesen unseres Feindes, des Teufels. Er ist ein Feind aller Menschen und er hasst alle Menschen. Und es entspricht seinem Wesen, Menschen zu quälen. Und das Burnout-Syndrom und die Punkte, die wir gehört haben, das ist genau das, was der Feind gegen Menschen bringt. Menschen zu quälen, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nichts können und nichts leisten können. Menschen das Gefühl zu geben, ich bin überflüssig. Und wie der 12. Punkt genannt wurde, das endgültige Ziel ist, Menschen umzubringen. Der Teufel triumphiert, wenn er das schafft, dass jemand sich selbst das Leben nimmt. Und deshalb ist es sehr aktuell für uns, dass wir real mit dem Wort leben, genau in diesen Bereichen. Nicht nur für Sonntags oder für einen Jubsabend. Und hier steht, dass wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Wir müssen es also festhalten, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Wir müssen das festhalten, wenn wir auf Arbeit kommen und es tut wieder mal Chaos, es ist wieder mal alles anders, wieder mal alles planlos und irgendwas muss wieder in der Zeit passieren, die völlig unmöglich ist, müssen wir genau in dem Moment festhalten, ich bin in Christus eine neue Schöpfung. Wir müssen festhalten, wir leben nicht mehr unter dem Herrn dieser Welt. Wir leben unter der Herrschaft Christi, zwar mitten hier, aber nicht unter seiner Herrschaft. Das ist genau der Punkt, wo wir diese Schriftstellen drauf haben müssen und wo diese Schriftstellen uns auch Kraft geben. Wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Oder 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Also Gott hat es nochmal ganz klar aufschreiben lassen. Wir sind es. Oder 1. Johannes 4, 6. Wir sind aus Gott. Oder 1. Petrus 2, 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das sind wir. Und das halten wir fest. Das ist unsere Identität. Es ist ein großer Unterschied, wenn wir in dieser Identität fest sind, in einem chaotischen Umfeld zu arbeiten, oder wenn wir die Identität nicht haben. Das ist ein großer Unterschied. Oder diesen Vers, den wir hoffentlich alle kennen: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Den müssen wir kennen, den müssen wir wissen. Unsere Identität ist also nicht unser Berufsabschluss. Es ist auch nicht unsere aktuelle Position, wo wir jeweils arbeiten. Das sind wichtige Dinge und sie haben auch einen maßgeblichen Einfluss auf unser Leben. Aber es ist nicht unsere Identität. Im Himmel ist nicht Abteilung Schlosser, Klempner, Maler, Buchhalter. Und bitte denkt an die ganze Endzeitlehre. Wir sind in dem Kasten Raum und Zeit und der wird aufhören. Und aus der Sicht einer Ewigkeit ist er relativ klein. Also wer wir sind, das ist etwas, worum der Kampf tobt. Und der Feind will das auch gerne den Gläubigen wegziehen. Es ist eine Tatsache, dass unter Gemeindeleitern, unter Pastoren, unter Menschen, die Dienste haben im Reich Gottes, Burnout genauso verbreitet ist wie in der Wirtschaft. Genauso. Also der Feind, bin ich der Meinung, hat ein Werkzeug damit gegen die Menschen, um Menschen zu quälen, um jegliche Freude zu rauben an der Arbeit oder an dem, was wir leben, was wir tun. Und deshalb ist das so mein erster Punkt. Vielleicht hast du bei den 12 Punkten bei dem einen oder anderen so latent irgendwie dich wiedergefunden. Wie sieht's aus? Ist deine Identität klar? Weißt du, ich bin in Christus, ich bin eine neue Schöpfung. Ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre nicht meiner Firma, ich gehöre dem Herrn. Und wenn meine Firma wieder umstrukturiert und erstmal alle verkündet bekommen, ihr fliegt alle raus, weil ihr seid alle überflüssig, weiß ich, ich gehöre dem Herrn. Und der Herr wird mich versorgen. Und das ist zwar jetzt nicht schön, aber das wird mich nicht zur Schnappatmung bringen. Und an solchen Stellen wird es auch griffisch. Ist das deine Identität? Ich erinnere mich noch, da ich damals auch im Betriebsrat tätig war, musste ich auch diverse Entlassungen mitvertreten oder mitverantworten. Und dann haben gestandene, erfahrene Männer auf dem Flur gestanden und geweint, als sie entlassen wurden. Weil das alles war, was sie haben. Aber wir sind Kinder Gottes. Und unsere Arbeitsstellen sind nicht unwichtig, aber es sind nur unsere Arbeitsstellen. Und würde da sich was ändern, irgendwas zusammenbrechen, wir diese Arbeitsstelle verlieren, ändert das an unserem, wir sind in Christus, überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und der Herr ist da in jedem Moment und passt auf uns auf. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Frage. Was ist meine Identität? Bin ich daran sicher, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mein Name aufgeschrieben ist im Buch des Lebens, dass ich dem Herrn Jesus gehöre und dass Jesus sich kümmert um sein Eigentum. Dann stellt Wikipedia eine zweite wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Burnout-Syndrom. Was will ich? Die Antwort auf die zweite Frage, was will ich, ist deswegen so wichtig, weil klare Ziele unsere mentale Energie mobilisieren und fokussieren. Also ich finde, das ist Weltklasse, was da steht. Sicherlich unterscheiden sich unsere Ziele ganz gravierend von den Zielen von Menschen, die nicht glauben, die keine Ewigkeitsperspektive haben. Aber das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Was will ich? Was ist denn mein Ziel? Was will ich denn erreichen? Wenn das für mich klar ist, das gibt auch ganz, ganz viel Sicherheit in meinem Leben. Und nun denke ich, unsere Ziele sollten über die Ziele von unerretteten Menschen hinausgehen, vielleicht die nächsthöhere Position zu erreichen auf Arbeit oder das Haus bauen zu können oder das Auto mir leisten zu können oder den Urlaub oder das Hobby. Das erlaubt uns daher auch alles, aber wir haben ja auch viel darüber geredet in den letzten Monaten. Unsere Ziele sollten sich ja mit den Zielen von Gott verbinden, wie wir das auch gesehen haben im Wort, dass da Werke vorbereitet sind im Himmel, die wir tun dürfen und dass der Herr wiederkommen wird und uns sagen wird, recht so, du guter und treuer Knecht. Das heißt, wenn wir Ziele haben und die auch verfolgen, dann gibt das unserem Leben sehr viel Stabilität. Und dann, wenn das ewige Ziele sind und wenn wir merken, hier bringt mich der Herr weiter, hier darf ich wachsen und hier darf ich ein Segen sein, dann ist da viel Sicherheit drin. Und Zwischenfälle oder Versuche des Feindes, uns an den Rand unserer Kräfte zu bringen, haben nicht so viel Kraft und können nicht zum Erfolg kommen. Also das sind zwei wichtige Fragen. Wer bin ich und was will ich? Und dann habe ich mir weitere Punkte aufgeschrieben, die, glaube ich, uns davor bewahren, dass wir ausbrennen, dass wir in einen Zustand hineinkommen, wo uns schon zunehmend Dinge auf eine verkehrte Weise egal werden oder wo wir vielleicht aggressiv werden und das unsere Mitmenschen sehr zu spüren bekommen, dass dann nur noch Kleinigkeiten reichen, dass ich explodiere und meinen Frust an meinen Mitmenschen auslasse. Ich glaube, dass im großen Teil ein Burnout-Syndrom oder die Entwicklung dorthin sich vom Geistlichen her auf der Ebene unserer Seele abspielt und auf der Ebene unserer Seele geschieht. Und wir haben eine Verantwortung, dass es unserer Seele gut geht. Und das ist nicht so, dass das ein Zustand ist, wo wir passiv auf irgendwas warten müssen, geht es meiner Seele gut oder nicht. Sondern das können wir selber beeinflussen. Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Seele gestärkt wird. Also mein Stichpunkt ist, die Seele stärken. Also die Seele ist ja manchmal in Predigten so ein bisschen so unter einem negativen Licht. Ja, das ist seelisch und dann haben wir Jakobus, die Weisheit ist irdisch, seelisch, teuflisch. Und manchmal kriegt das so einen Geschmack, alles was mit Seele zu tun hat, ist eigentlich negativ. Und das ist nicht so. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und dieses Gefühl, das alles nicht mehr zu schaffen und dem nicht mehr gewachsen zu sein, und das Gefühl, es senkt sich eine Betonplatte herab und die kommt immer weiter runter und die wird mich zerquetschen, das ist sehr real. Das ist nicht irgendeine Einbildung oder das betrifft nicht nur irgendwie Schwächlinge oder psychisch labile Menschen. Also ich glaube, dass wir die Seele stärken können und das sollten wir auch tun. Und ich denke, die Voraussetzungen, dass wir unsere Seele stärken können oder unsere Seele stark ist. Mit anderen Worten, dass wir in unseren Gefühlen stabil sind, emotional stabil. Die Voraussetzung ist ein starker Geist. Und ich habe einen Text gefunden im Jakobus, der in einer gewissen Weise unsere Gesellschaft beschreibt. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Ich habe was gelesen, dass solche milliardenschweren Finanzjongleure in den letzten ein, zwei Jahren binnen von Minuten Milliardenbeträge verloren haben. Ich weiß nicht, wie das geht, ich habe nur gelesen, dass das passiert ist. Und da könnt ihr mal schon weinen und heulen. Und ich finde, es ist sehr aktuelles. Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Eure Aktien sind nichts mehr wert. Und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Aber hier meint es die falschen Schätze. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Also die Bibel sagt etwas zu dem Sachverhalt, dass es in unserer Wirtschaft Firmen gibt, die Menschen auf 20 Stunden einstellen und 45 Stunden arbeiten lassen, riesige Arbeitszeitkonten aufgehäuft werden, so dass der Angestellte zum Leibeigenen wird, weil er eigentlich nie wieder kündigen kann, weil noch ein paar tausend Arbeitsstunden auf irgendeinem Konto stehen, die er dann nie bezahlt bekommen würde. Und die Bibel sagt was dazu, dass das Geschrei dieser Leute vor Gott kommt, die um ihren Lohn betrogen werden. Ich finde, es ist hochaktuell. Das ist Jakobus 5, Vers 1. Und dann folgende. Und dann sagt Gott über solche Chefs oder Firmenleitungen, ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten und er widersteht euch nicht. Und dann sagt das Wort, habt nun Geduld, Brüder. Also die Kinder Gottes, bis zur Ankunft des Herrn. Denn siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ich will jetzt nicht das im Einzelnen auseinandernehmen. Ist nun unser Herz mehr Seele oder mehr Geist? Ich bin der Meinung, wenn die Bibel von unseren Herzen spricht, meint es irgendwie beides. Hier fordert uns also das Wort auf, direkt nachdem der Herr einen Zustand beschreibt, der, glaube ich, auf unsere Gesellschaft zutrifft. Und sagt, stärkt eure Herzen. Also ein Schutz, dass der Feind uns damit niederkriegt, ist unsere Seele stärken, unsere Herzen stärken. Und unsere Seele ist stark, wenn unser Geist stark ist. Weil das Wort sagt uns, dass unser Geist über der Seele regieren soll. Und wenn unser Geist stark ist, dann wird auch unsere Seele stark und gesund sein. Da gibt es zwei großartige Beispiele im Wort, wo uns jemand vorgemacht hat, wie man seine Seele oder sein Herz stärken kann. Lass uns das mal aufschlagen in 1. Samuel 30. Hier geht es um König David, der zu dieser Zeit noch kein König war. 1. Samuel 30. Also, dass wir den Zusammenhang haben, David ist auf der Flucht vor Saul, hat sich dann bei den Philistern irgendwie reingeschlichen. Dann ging es darum, da mit den Philistern eine Schlacht zu ziehen. Und es war dann so, dass David in Ziklag sich niedergelassen hatte mit seinem Gefolgschaft. Und dass in der Zeit, wo er nicht da war, die Feinde eingefallen sind in Ziklag und haben Davids ganze Frauen, Verwandtschaft, Besitz und von seinen Kämpfern die Leute alle gefangen weggeführt. Also ich lese mal 1. Samuel 30, Vers 5. Oder ab Vers 4, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, dass sie nicht mehr weinen konnten. Also es war eine ganz, ganz schreckliche Situation. Oder ich lese noch ab Vers 1, das wird den Zusammenhang erfassen. Es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Also sie haben diese Stadt vernichtet. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. Und David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, dass sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden, Ahinoam und die Jezreeliterin und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen der Söhne und seiner Töchter. Das ist die Situation, die hier beschrieben ist. Die Seele des Volkes war erbittert, weil es waren ihre Familien, ihre Söhne und Töchter. Und dort hörte dann auch echt die Freundschaft auf zu David. Und dann steht dieser kurze, kleine Satz, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das ist der Schlüssel. Das müssen wir lernen oder noch mehr lernen, noch tiefer in dieses Geheimnis eindringen. David stärkte sich in dem Herrn. Es war eine Situation der totalen Bedrängnis und Hoffnungslosigkeit. Es war real, nicht nur in Gedanken, nicht nur ein Gedankengebäude, was der Feind aufgebaut hat, sondern real. Alle waren gegen ihn. Alle waren erbittert gegen ihn und waren bereit, ihn zu steinigen. Alle brauchten ein Ventil, ihren Ärger, ihre Trauer, ihre Zorn irgendwo rauszulassen, dass ihre Söhne und Töchter entführt und weggeführt worden waren. Alles war verbrannt und man wollte David steinigen. David stärkte sich in dem Herrn. Und wie das geschehen kann, das ist in 1. Samuel 23 ein Schlüsselvers. Lass uns mal aufschlagen, 1. Samuel 23, 16. Wie genau können wir uns im Herrn stärken? Das ist ja auch diese Zeit, wo David verfolgt war, hat dann mit Jonathan eine Beziehung, eine Freundschaft gehabt. Und da steht, Vers 16, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Wie hat er seine Hand in Gott gestärkt? Steht im nächsten Vers. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Hier ist es also genau erklärt, wie hat Jonathan Davids Hand gestärkt? Indem er ihm gesagt hat, was Gott gesagt hat. Indem er ihn daran erinnert hat, das hat Gott gesagt und so wird es werden. Und so können auch wir uns im Herrn stärken. Wir wissen aus dem Wort, dass unser Feind ein Lügner ist. Das heißt, seine Generalwerkzeug ist Lüge. Und wenn er zu dir spricht, du schaffst das nicht. Du bist total am Limit und du wirst sehen, wenn es nur irgendein kleiner Zwischenfall passiert, dann knackt irgendwas. Dann drehst du durch oder dann brichst du zusammen. Dann ist das Ende der Fahnenstange. Und deshalb können und müssen wir in solchen Phasen anschauen, was hat Gott gesagt? Und das ist eine geistliche Kraft, seine geistliche Realität. Das sind nicht nur Worte. David hatte die Verheißung und Jonathan hat ihm in dem Sinne nichts Neues erzählt. Es war nicht eine neue Information. Und ich denke auch, dass Jonathan wusste, dass er ihm nichts Neues erzählt. Aber er hat ihm gesagt, das hat Gott gesagt und das ist eine höhere Ebene der Realität. Die steht über dem, was mein Chef erzählt. Und wenn mein Chef erzählt, das wird ganz und ganz so und so schlimm, dann weißt du, Moment, hier ist mein Chef, ja, aber über dem gibt es Gott. Und da sagt was anderes. Wir kennen die Geschichte, Jonathan ist leider nicht nach David König geworden. Eine tragische Sache, als mit seinem Vater Saul in der Schlacht gefallen, weil letzten Endes Jonathan seine Loyalität zu Saul nicht rechtzeitig gelöst hat. Das ist eine ganz tragische Geschichte, das ist ein anderes Lehrthema. Ich glaube, das, was er hier spricht, das war der Plan von Gott. Dass er den nicht erreicht hat, das hatte einen wesentlichen Grund darin. Jonathan hat gesehen, dass Gott mit David ist und er hätte seine Loyalität ganz zu David richten müssen und zu seinem Vater Saul lösen müssen. Da er das nicht gemacht hat, ist er mit Saul gestorben. Also falsche Loyalitäten können uns unter Umständen um unsere Bestimmung bringen. Also hier haben wir eine praktische Anleitung. Wie können wir uns stärken im Herrn, indem wir nachlesen, was hat Gott gesagt? Und das können wir zum einen tun im Wort und auch in den Aufzeichnungen, was hat Gott zu uns gesprochen? Vielleicht mal durch eine Auslegung von einem Sprachengebet, durch Geschwister, Interviews, wo für mich gebetet wurde, im Gottesdienst, irgendwo anders. Es gibt Aufzeichnungen. Und die lesen wir und die stellen wir über dem, was wir gerade fühlen oder denken. David musste das extrem trainieren in der ganzen Verfolgungszeit, wo Saul ihn permanent ans Leder wollte. Er musste permanent trainieren, Gott hat gesagt, ich werde König. Es sieht jetzt überhaupt nicht danach aus, ich bin auf der Flucht, um mich herum nur Räuber und schlimme Gesellen. Aber Gott hat gesagt, aber Gott hat gesagt, aber Gott hat gesagt. So kriegt ihr diese Lügen klein, die der Feind gegen uns bringt. Und das stärkt unseren Geist. Sie stärken und festhalten an der Wahrheit. Wahrheit kennen und Wahrheit reden und Wahrheit glauben. Und der Schlüssel, dass explizit solche Schriftstellen dann wirklich eine Kraft in unserem Leben entfalten, ist dort, dass wir uns auch unter die Autorität des Wortes begeben. Also das ist ein Zusammenhang, der nicht nur in Bezug auf das Wort Gottes richtig ist, sondern der funktioniert überhaupt, wenn ich mich bewusst unter die Autorität von jemand begebe, dann haben die Worte dieser Person in meinem Leben Kraft. Das ist nicht nur Gott gegenüber so, es ist auch anderen Menschen gegenüber so. Es ist also stark davon abhängig, wenn ich das Wort lese, was sagt das Wort über mich, wenn ich meine Seele stärke, kann das Wort die Kraft in mir entfalten, die es hat? Das ist stark davon abhängig, habe ich mich auch unter die Autorität des Wortes gegeben. Das hat sehr viel damit zu tun. Und wenn wir das radikal entschieden haben und immer wieder neu entscheiden, ich bin unter Autorität des Wortes, ich erkenne an, das Wort ist richtig, das Wort hat Recht, es ist vollkommen, es ist von Gott, dann wird es die Kraft entfalten. Hätten wir eine Haltung der Beliebigkeit, schauen wir in die Bibel mit einer Sichtweise, mal sehen, was die zu sagen hat. Könnte auch gut sein, mal gucken. Ich habe da so verschiedene Dinge im Repertoire. Da gibt es ein paar gute Gedanken aus dem Buddhismus und auch im Islam ist manches nicht ganz verkehrt. Oder, ja, vor kurzem war jemand bei uns zu Gast, eine alte Schulfreundin von einer unserer Töchter. Und sie war sich ganz sicher, dass bestimmte Menschen kommen ins Valhalla. Ich sage, wo liegt das? In Rumänien? Und also mit dieser Haltung wird das Wort Gottes natürlich nicht in uns die Kraft entfalten, die es hat. Sondern das wird es tun, wenn wir uns dem Wort unterworfen haben. Also das ist einer meiner Punkte. Unsere Identität. Ist dir die Identität in Jesus nicht völlig klar? Mach dich auf den Weg, dass die klar ist. Unternimm etwas. Bete Dinge, entscheide Dinge. Geh zu jemandem, kläre Dinge, dass deine Identität in Christus, die steht wie ein Fels. Das ist unser Fundament. Und der zweite Punkt, unsere Seele stärken, unsere Seele pflegen. Und das können wir, so wie es Jonathan gemacht hat mit David und dann später David auch alleine. Das zeigt uns, dass beide Schienen wichtig sind, dass wir uns selber stärken in Gott, indem wir vor Gott festmachen, das sagt dein Wort, daran halte ich mich und darauf verlasse ich mich. Und dass auch der Bruder oder die Schwester neben mir mir sagt, das hat der Herr dir versprochen, das hat der Herr gesagt und das wird gut gehen. Dann habe ich einen Punkt, Nein sagen. Nein sagen und Grenzen setzen. Und zumindest ist es meine Beobachtung bei mir selber und bei anderen Männern, so stark wir daherkommen, umgekehrt proportional, so viel Mut haben wir, Nein zu sagen zu unseren Chefs. Also ich sehe, dass es ein weit verbreitetes Ding ist und es scheint eine große Herausforderung für uns Männer zu sein, Nein zu sagen. Nein. Und ihr Lieben, das müssen wir lernen. Weil wir haben eine Verantwortung für uns selbst, für unseren Körper. Wir haben eine Verantwortung, dass unser Körper gesund und leistungsfähig bleibt. Und wir haben die heilige Pflicht, Nein zu sagen, wenn etwas geschieht auf unserer Arbeitsstelle, was unseren Körper auf Dauer beschädigt oder irreparabel beschädigt. Bitte versteht mich richtig, ich rede hier nicht von einer aufmüpfischen, rebellischen Haltung über unseren Chefs. Aber wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und ich meine die Bereiche, wo wir vielleicht das nie gemacht haben und die Chefs einfach genau wissen, wer nie Nein sagt. Und wer immer von heute auf morgen auch kommt, obwohl der Tag frei eingetragen ist. Und wer immer sagt, okay, ich bleibe länger. Also, wo ich Chef war, ich habe das extrem schnell rausgefunden, wer nie Nein sagt. Also, ich meine nicht, wir sind jetzt irgendwie alle auf Druck und geben erstmal unseren Chefs irgendwie Gegenwehr. Nein, wir sollen uns auszeichnen durch zuverlässige und gute Leute auf unseren Arbeitsstellen. Aber wir müssen lernen, Nein zu sagen. Grenzen setzen. Und das in jede Richtung. Menschenfurcht stellt eine Falle, sagt das Wort. Das ist Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Und wie man Menschenfurcht bekämpft, das ist ganz einfach. Indem du genau die Situation dir vornimmst, wo du bisher ausgewichen bist, und genau in den Situationen jetzt das machst, was du nie machen würdest von dir selber aus. So überwindest du Menschenfurcht. Du führst also genau das Gespräch, wovor du dich am meisten fürchtest. Es ist wie mit Ausharren. Du lernst Ausharren durch Ausharren. Also Menschenfurcht ist nicht etwas, wo irgendwann irgendjemand kommt und dir die Hand auflegt und dann ist es völlig weg. Es ist etwas, wo wir selbst aktiv werden müssen. Und Der Heilige Geist leitet uns darin, dass wir genau wissen, hier gibt es eine bestimmte Situation, hier arbeite ich länger, hier müssen Sachen auch zu einem bestimmten Termin fertig werden, hier hänge ich mich voll rein, das Wort, das passt. Und dann gibt es Situationen, wo du weißt, nein. Nein sagen lernen und das auch in einem anständigen Ton, ohne Wallungen, ohne innere, also ohne, dass das Thermometer inne auf 95 Grad steht. Das ist immer schwierig für den anderen dann annehmen zu können. Ganz sachlich, als Beispiel, lieber Chef, ich bräuchte mal einen Termin bei dir, ich habe was auf dem Herzen, ich muss was besprechen. Und dann die und die Situation, das wirkt sich auf mich so und so auf, ich möchte, dass da eine Lösung kommt, das muss ich ändern. Ich kann das so und so nicht mehr tun. Dieses Nein sagen ist sehr eng verbunden mit der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder in Missgunst zu geraten. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Fast alles, was wir aus Angst tun, geht schief. Nahezu alles, was wir aus Angst tun, hat keine guten Früchte. Und wie gesagt, nicht die Arbeitsstelle ist unsere Identität, sondern wir sind Kinder Gottes. Und in dem Vers ist gegenübergestellt Menschenfurcht und Vertrauen. Menschenfurcht und Vertrauen auf den Herrn. Und es steht, wer auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Hier steht nicht, er wird irgendwann in Sicherheit sein, sondern der ist in Sicherheit. Also das ist einfach ein Appell vor allem an uns Männer. Weniger zur Frau und zu den Kindern Nein sagen, mehr auf Arbeit. Und ich hatte es gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, wir sind jetzt alle ein bisschen auf Druck gebürstet und geben unseren Chef jetzt irgendwie alle mal ein bisschen Gegenwind. Nein. Es ist meine Erfahrung, wenn man Dinge in einer höflichen, anständigen Art offen und ehrlich anspricht, dass da sehr viel zu erreichen ist und sehr viel sinnvolle Lösungen herbeizuführen sind. Und sollte der Extremfall eintreten, wo ich denke, das ist selten, dass die gesamte Konstellation auf der Arbeit, wo ich jetzt bin, das überhaupt nicht hergibt, dass dort irgendwie normale Zustände einziehen und dass auf Dauer immer nur über die Verhältnisse gearbeitet werden muss, ermutige ich dich, such dir eine andere Arbeit und kündige. Wir sind nicht Sklaven irgendeiner Firma oder irgendeines Systems. Wir sind Knechte Christi. Und wir sind frei. Der Preis ist sehr hoch und das können wir sehen in unserer Gesellschaft anhand der Zerstörung von Familien, wie hoch der Preis ist, dass man sich auf Arbeit zu allem missbrauchen lässt. Und wirklich intelligente Firmen und Firmenleitungen machen das auch nicht mit ihren Mitarbeitern, weil sie wissen, dass es langfristig schlechte Ergebnisse bringt. Hoher Krankenstand, eine große Unwilligkeit. Intelligente Firmenleitungen machen das nicht. Also ich möchte dich ermutigen, nicht wie die Maus, die hypnotisiert ist vom Blick der Schlange und sich nicht mal bewegen kann und nur noch im Hamsterrad zu funktionieren, neu, wenn dein Arbeitsumfeld so aussieht, dass du sagst, wenn das noch Jahre so geht, dann irgendwann kracht das und dann bin ich entweder in der Psychiatrie oder ich bin körperlich, ich kann ja überhaupt nicht mehr schlafen oder wie auch immer. Nicht zu warten, dass irgendeiner irgendwas ändert. Ich will dich ermutigen, werde du wach, bete, schau das an mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt Lösungen, gibt andere Arbeitsstellen, ändert Dinge auf deiner Arbeit, was auch immer. Schau das an. Aber lass es nicht einfach weiterlaufen. Dann ist mir ein weiterer Punkt in Gedanken gekommen, der mit diesem Burnout und dieser Entwicklung dahin zusammenhängt. Ein übertriebenes Verantwortung empfinden oder wahrnehmen für alles um mich herum und alles und jedermann. Übermäßig sich verantwortlich für alles fühlen. Der Gedanke, ich bin die letzte Instanz. Ehe es wieder schief geht, mache ich alles selber. Sich selber als die letzte Instanz wahrnehmen oder Perfektionismus, sich selbst für unersetzbar halten. So edel das auch klingt, glaube ich, dass es eine Form von Stolz ist. Und ich glaube, das ist ein Denken aus der alten Natur. Die Überzeugung, ich bin für alles verantwortlich, ich muss alles regeln, ich muss alles richten. Es ist so, dass der Herr uns in Verantwortung gebracht hat, jedem von uns. Wir sind verantwortlich für unsere Kinder, für unsere Familien, für den Besitz, den der Herr uns anvertraut. Wir haben auch Verantwortung auf unseren Arbeitsstellen. Manche Leute haben sehr große Verantwortung. Von ihrer Arbeit und ihrer Qualität hängen vielleicht sehr viele andere Arbeitsstellen ab. Andere wiederum arbeiten mit Menschen im medizinischen Bereich, wo Fehler sich horrend und schlimm auswirken können. Wir sind verantwortlich, ja, das ist richtig. Aber als Kinder Gottes können wir alle Last der Verantwortung an Jesus geben. Das heißt, obwohl das auf der menschlichen Ebene dumm klingt, wir sind verantwortlich und wir sind nicht verantwortlich. Und beides ist wahr. In der Endkonsequenz ist einer hinter uns, der ist für alles verantwortlich und der hat alles im Griff. Es gibt enorm viel Sicherheit, wenn du weißt, ich habe hier schon die Verantwortung, ich muss hier jetzt irgendwie was leisten, ich muss hier was zustande bringen, aber ich bin nicht die letzte Instanz. Es gibt meinen Herrn, Jesus, der ist in mir, der steht hinter mir, der Geist Gottes ist mit mir und ich kann ihm sagen, Herr, das ist mir alles zu groß und zu viel, ich gebe alle Verantwortung an dich. Ich erinnere mich noch gut, vor 19 Jahren hat uns der Howard Schüring gelehrt und diesen Satz hat er, wie oft gesagt zu uns Ältesten, ihr seid nicht verantwortlich. Ihr seid nicht verantwortlich. Und er hat damit nicht gemeint, uns kann alles egal sein, aber hat uns gelernt, der Herr ist verantwortlich. Und so wie der Herr das Haupt der Gemeinde ist, ist der Herr auch das Haupt deiner Familie und dein Haupt. Und in jedem Bereich, wo du das Gefühl hast, jetzt schwimmen wir hier der Fälle davon, jetzt habe ich es nicht mehr unter Kontrolle, jetzt passiert irgendwas, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht mehr, das zu überblicken. Ich kann es nicht mehr bewältigen. Es ist ein ganz starker geistlicher Trost, wenn du weißt, Jesus ist da. Und er hat es alles im Griff. Und da wird nichts Schreckliches passieren lassen. Es ist auch nicht ein Herr, der schadenfroh mit verschränkten Armen zuguckt. Ja, wollen wir mal sehen. Jetzt wird's mal so richtig rumsen. Das hast du jetzt davon. Siehste, der Herr ist nicht so. Also für die, die das anspricht, sich schnell für alles Mögliche verantwortlich zu fühlen und auch für alles, für was du überhaupt nicht verantwortlich bist. Du musst ganz bewusst trainieren und entscheiden. Moment, nein, so denke ich nicht mehr. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Es gibt wahrscheinlich auch bei manchen Leuten in den Arbeitsstellen Bereiche, wo du Verantwortung übernommen hast, was überhaupt nicht deine Aufgabe ist. Vielleicht ist es notwendig, dass mal an der Arbeitsstelle ein Gespräch geführt wird, wo Aufgaben definiert werden. Und dann weißt du, das ist meine Aufgabe und das nicht. Dass sich für alles verantwortlich fühlen, glaube ich, ist eine Form von Stolz. Und die Bibel ist ganz klar darin, dass dem Demütigen der Herr Gnade gibt. Und es ist richtig und gut, auch dem Herrn gegenüber zuzugeben, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht auf die Reihe. Letzten Endes, weil wir ihm gehören, hat er die letztendliche Verantwortung. Und ich empfinde es einfach selber so, ich fühle mich für meine Dinge verantwortlich, was Familie und Gemeinde betrifft. Und doch weiß ich auch, Jesus ist am Ende der das alles richtet. Und ich kann das alleine ohne ihn oder mit meinen Ressourcen sowieso nicht. Das ist echte Demut, das sollen wir lernen mehr und mehr. Und das gibt sehr viel Sicherheit und Gelassenheit. Übertriebene Verantwortung empfinden. Dann hatte ich einen Punkt, das Thema Sorgen. Und wir sind alle bibelfest und wissen, was die Bibel über Sorgen sagt. Und mein Appell heute ist, dann lass uns doch endlich tun, was das Wort über Sorgen sagt. Tut's doch. Lass es uns doch tun. Und was fällt euch als allererstes ein über Sorgen? Was sagt die Bibel über Sorgen? Eine Welt. Du musst es mal 1. Vers auf dem Konzept, 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Da steht nämlich, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie passiert das? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn es ist ihm egal. Hier steht, er ist besorgt für euch. Wenn wieder die große Umstrukturierung angekündigt wird und allen wieder das Gefühl gegeben wird, die da 10 Jahre arbeiten, ihr habt eigentlich alle den ganzen Tag nur Luft verbraucht, ihr wart schon immer überflüssig, das ist sehr finster, das ist böse. Es ist das totale Gegenteil davon, Menschen Wertschätzung entgegenzubringen. Und das ist böse und finster und der Herr wird das richten, der Herr wird das alles richten. Aber Stand heute können wir sagen, okay, wenn ich meine Stelle hier wegrationalisiert wird, Herr, ich werfe das auf dich, du kümmerst dich. Wunderbar. Und dann bist du der Einzige, der da rausgeht und lächelt. Weil du weißt, der Herr kümmert sich. Und wie viel Wunder haben wir hier allein unter uns erlebt mit Arbeitsstellen und wie Gott uns versorgt. Ich lese noch eine andere Stelle, Matthäus 6, ab 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt oder was eure Kinder für Ausbildung machen oder was mit der Wohnung wird oder was mit dem Auto wird. Seid nicht besorgt. Weil Jesus sagt, das Leben ist mehr als die Speise und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, keine Festgeldkunden haben, nicht in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer kann euch von euch mit Sorgen seinem Leben eine Elle zusetzen? Also dieser Satz will uns sagen, mit Sorgen veränderst du gar nichts. Gar nichts. Mit Sorgen machen verändert sich nichts. Das Einzige, was geschieht, unser Herz wird beschwert. Das ist, was passiert, wenn man sich sorgt. Und dann gibt uns die Bibel noch den Hinweis, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ich finde, dass Jesus sehr im Leben stand und nicht gesagt hat, alle Tage sind Freude, sondern Jesus hat gesagt, das Übel von einem Tag reicht. Ich muss also heute nicht unter dem Übel von nächster Woche leiden. Das will der Feind gerne machen, aber das muss ich nicht. Die Lasten, die wir haben in nächster Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr, brauchen wir heute nicht tragen. Das ist ein Trick des Feindes, uns mit etwas zu beschweren, was in einem halben Jahr ist. Und wenn du dich da jetzt drüber sorgst, änderst du gar nichts an dem, was im halben Jahr ist. Also warum machen wir das dann? Wir brauchen das nicht zu tun. Und niemand kann es dazu zwingen, weil wir hatten am Anfang unsere Identität geklärt. Und das bedeutet, der Teufel kann uns zu nichts zwingen. Er kann uns nur Lügen anbieten. Er kann uns zu nichts zwingen. Wir leben nicht unter seiner Herrschaft. Er kann uns zu nichts zwingen. Er kann es nicht. Er kann uns nur Lügen anbieten und du kannst mit Lügen kooperieren. Aber du musst es nicht. Das bedeutet, es gibt Situationen, die sind schwierig. Und Jesus sagt nicht, tu nicht so. Hab dich nicht so. Das wird wieder, halte Ohren steif. Nein. Jesus weiß, dass sich Dinge schwierig anfühlen und dass es schwierige Situationen gibt und dass wir manchmal vor Situationen stehen, wo wir keine Lösung haben und uns das richtig unter Druck bringt. Jesus weiß das. Und deshalb sagt er, seid nicht besorgt. Sorgt euch nicht. Weil ich mach das. Was gibt es für eine bessere Botschaft, als zu wissen, der Herr des ganzen Universums sorgt also für mein Essen und für mein Trinken. Für meine Kleidung, für mein Auto, für meine Wohnung. Der Herr des Universums sorgt für mich. Jesus hat sich festgelegt, steht in mehreren Evangelien. Sorgen, lasst uns doch mit Sorgen das machen, was das Wort sagt. Und Sorge auf den Herrn werfen ist nicht verantwortungslos sein. Ist das Beste, was wir tun können. Und in gewisser Weise, wenn wir unsere Sorgen festhalten, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass Jesus neben uns steht und sagt, willst du mir das bitte geben? Dann würde ich mich kümmern. Aber solange du das noch festhältst, aus der Hand reißen kann ich das nicht. Also das ist im Bild gesprochen, wir halten was ganz sehr fest mit aller Kraft und Jesus sagt, ja, willst du mir das geben? Dann würde ich mich kümmern. Aber wenn du das so festhältst, ich reiß das nicht aus der Hand. Sorgen ihm geben heißt, ich gehe vor den Herrn, alleine mit meiner Frau, wie auch immer, und ich sage, Herr, ich gebe dir das jetzt hin, meine Sorge um das und das. Und dann lässt du das dort und dann gehst du weg vom Herrn ohne diese Sorge, die ist dann bei ihm. Und der Herr wird sich kümmern. Der Herr ist immer treu, immer treu. Es ist faszinierend. Der Herr ist wirklich immer treu. Ein weiterer Punkt. Nachtanken. Das ist jedem von uns, glaube ich, völlig logisch. Wir wollen in Urlaub fahren, haben vielleicht ein schönes Ferienhäuschen an der Ostsee und fahren dann mit dem Auto hin. Wir packen das Auto voll. Wir sind vielleicht verantwortungsvolle Bürger und kontrollieren die Luft auf den Reifen. Mir hat gestern jemand erzählt, dass 2018 das Vorschrift wird, dass alle Autos mit dem Internet vernetzt sind und dann der Reifendruck auch übers Internet irgendwo kontrolliert werden kann. Es ist wirklich wahr, das kommt. Das gläserne Auto. Und wir tanken voll. Und dann fahren wir die Strecke, die wir fahren wollen. Und niemand von uns wird das Auto vollladen und dann sitzt die Mannschaft im Auto und man hat die Kinder so weit, dass dann alles im Auto ist. Und die letzten 14 Folienbeuteln, die die Frau noch mitnehmen mussten, auch noch verstaut. Und die Tanknadel liegt schon unten im Roden, die bewegt sich schon gar nicht mehr. Aber wir fahren los. Niemand wird es machen. Wir werden also voll tanken. Und wenn die Strecke weiter ist, als unsere Tankfüllung reicht, wird jeder von uns auf die Tankanzeige schauen und sehen, oh, jetzt geht's schon ziemlich runter. Wir müssen irgendwie mal demnächst an der Tankstelle. Das tun wir alle. Und das sollen wir auch alle tun im geistlichen Leben. Nachtanken. Das ist auch eine Ursache für Burnout bekommen, dass man nicht nachtankt. Und nachtanken müssen wir eben beim Jesus. Und das ist eben die Zeit mit dem Herrn. Und manchmal benehmen wir uns so, dass wir sagen, ich habe keine Zeit, ich muss fahren. Ich muss ankommen, ich muss um die Zeit am Ferienhaus ankommen. Ich kann nicht tanken, ich muss fahren. Die Zeit an der Tankstelle habe ich nicht. Das ist, wenn ich jetzt noch eine Viertelstunde brauche zum Tanken, da komme ich zu spät, ich muss weiterfahren. Ist egal, dass der Tank leer ist, ich fahre weiter. Ich schiebe das Auto noch, weil ich muss ja dorthin. So benehmen wir uns manchmal geistlich. Wir alle, glaube ich, stellen für uns selber fest, wenn wir geistlich leicht matt werden. Ich denke, dass das jeder bei sich selber merkt, da wird man dann plötzlich schneller gereizt, schneller rumkoffern, um sich herum, die Familie. Jeder kennt bei sich selber die Anzeichen, wenn die alte Natur wieder so ein bisschen mehr auf den Plan kommt. Und wenn das geschieht, Eigenschaften, wo wir dachten, die haben wir schon abgelegt, und unsere alte Natur sich wieder so ein bisschen mehr austoben kann, das ist immer ein sicheres Indiz, ich habe nicht geistlich nachgetankt. Mein geistlicher Mensch ist gerade schwach. Mein innerer Mensch braucht Nahrung. Mein Auto braucht Benzin. Das ist eine sehr einfache Sache, aber ich denke, wenn die beachtet wird, sind wir wirklich geschützt davor auszubrennen. Wenn wir merken, jetzt wird's dünn, gewisse Wahrheiten fangen bei mir innerlich an zu wackeln. Plötzlich denke ich Dinge, die habe ich vor einem halben Jahr noch nicht gedacht, da war ich mir noch sicher, Gott ist mit mir. Und jetzt komme ich plötzlich ins Fragen, ist Gott doch mit mir? Ist Gott noch für mich? Wenn du merkst, du fängst komische Dinge an zu denken, dann musst du nachtanken. Und das ist einfach die Zeit mit Gott. Und diese Zeit haben wir und diese Zeit nehmen wir uns. Genauso wie wir die Zeit haben, auf einer Urlaubsreise an der Tankstelle zu fahren. Und zu warten, bis das Zeug reinfließt, zu bezahlen und weiterzufahren. Die Zeit nehmen, nachzutanken. Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit den Geschwistern sind die beiden Dinge, wie wir nachtanken. Unseren Geist füttern. Wir hatten ja das schöne Wort, Markus Kettner hat es so bezeichnet, unsere Seele ist der Schlund, der offene Schlund zu Gott. Und in diesen Schlund muss Nahrung. Genauso wie in unseren Körper Nahrung kommt, regelmäßig muss in unseren geistlichen, seelischen Schlund Nahrung. Und das ist das Wort Gottes, das ist Lobpreis, das ist Gebet, alleine sein mit Gott und das Ganze in Gemeinschaft. So ernähren wir uns. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was er tut im Wort und Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Hier ist die praktische Anleitung, wie wir unseren geistlichen Mensch ernähren und gesund halten, indem das Wort in uns reichlich wohnt, indem wir uns gegenseitig das Wort sagen, mit Liedern, mit Psalmen, und indem wir dankbar sind. Und indem wir alles tun im Namen des Herrn. Es ist eine andere Beschreibung dafür, was ich vorhin sagte, dass wir in jeder Situation wissen, Herr, du bist verantwortlich. Ich bin in der Zeit, wo ich im Großhandel war, zu Verhandlungen gefahren, wo es um viel Geld ging, um große Aufträge, und habe im Auto gesagt, Herr, ich flehe dich an, wenn du nicht irgendwas machst, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und das kannst du bei jeder praktischen Arbeit. Habe letzte Woche bei einem Wasserhahn die Innerei gewechselt und da musst du mit so einem ganz kleinen Imbusschlüssel eine kleine Moldenschraube rausdrehen, dass der Griff abgeht an einen Hebelmischer. Und die kleine Moldenschraube fliegt natürlich runter. Na, nichts anderes, aber die. Und ich habe gesucht und die nicht gefunden. Dann kam ich drauf, Herr Jesus, bitte helf mir, dass ich die Schraube wieder finde. Ich gucke hin, liegt die Schraube. So arbeiten wir, von früh bis Abend. Herr Jesus, bitte helf mir hier. Herr Jesus, bitte, ich brauche dich hier. Heiliger Geist, bitte, helf mir hier. Das ist im Geist leben. Und das meint diese Stelle, alles, was er tut, im Wort oder im Werk. Und das meint jetzt nicht nur Predigen. Alles, unsere Arbeit, das tun wir im Namen des Herrn. Er ist verantwortlich in der Endkonsequenz. Und er hilft uns in jedem Bereich. Willst du irgendwo in der Mutter lösen, die nicht losgeht, und dann betest du, Herr, bitte mach, dass das jetzt locker wird. Und dann geht das. Wie auch immer, nehmt da Jesus irgendwie mit rein. Also nachtanken, wichtig. Nimm dir Zeit mit Gott, vernachlässige das nicht. Und die Anzeichen, dass es vernachlässigt ist, sind, dass Eigenschaften unserer alten Natur wieder mehr werden, und du über grundsätzliche Wahrheiten plötzlich seltsame Gedanken denkst. Das ist ein Anzeichen dafür, du musst wieder beten. Und ich sagte so manchmal zu meiner Frau, ich muss erst mal wieder beten gehen. Und dann geht's wieder. Das ist so. Genauso wie wir manchmal an den Kühlschrank schleichen und dann geht's wieder. Ich will das nicht in die Länge ziehen, aber ich habe noch ein paar Punkte. Ich mache das ganz kurz und dicht. Das Beten in anderen Sprachen, sagt die Bibel ja klar, dass es uns selbst erbaut, ist also ein weiteres Werkzeug, unseren inneren Menschen zu ernähren. In Sprachen beten, sagt das Wort sehr klar, 1. Korinther 14, 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Oder Judah 1, also hat er nur ein Kapitel, Judah Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Also wir können uns auferbauen durch das Beten in Sprachen, weil wir dort einfach Wahrheiten und Weisheit Gottes aussprechen über uns selber und unser von neuem geborener Geist kann die erfassen. Auch wenn unser Verstand die nicht versteht, unser Geist kann solche Wahrheiten verarbeiten. Auch wenn wir das verstandesmäßig nicht unbedingt sofort wahrnehmen, meine Erfahrung ist, du nimmst das später wahr, dass der Geist ernährt war. Also das ist nicht auf der Ebene von Verstehen und Fühlen, weil das ist Seele. Das Sprachenbeten baut den Geist auf und der Geist kann diese Wahrheiten verdauen, weil der Geist ist von Neuem geboren. Ich habe hier noch mehr Bibelstellen, lasse ich jetzt mal weg. Und dann ist noch eine wesentliche Komponente, die Furcht des Herrn. Die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Das bedeutet, dass der Herr denen Weisheit gibt, wo er sieht, denen kann ich vertrauen. Wenn die Furcht des Herrn in uns ist und wächst, das heißt nicht die Angst vor Gott, sondern der Respekt vor ihm, die Ehrfurcht vor seinem Wort, das Gehorsam sein wollen, das sich ihm unterwerfen, weil wir wissen, er ist der Herr und er meint es gut. Das ist der Anfang der Weisheit. Und ich habe mal in einer Predigt gehört, da hat ein Prediger gesagt, die Weisheit, die Gott hat, will er uns gerne offenbaren. Aber er offenbart sie denen, denen er vertrauen kann. Wo er weiß, die gehen damit um, mit Ehrfurcht und Respekt. Deshalb sagt das Wort hier, dass die Furcht des Herrn der Weisheit Anfang ist. Dann steht Sprüche 14, 26, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Das ist wahres auf den Herrn Vertrauen. Die Furcht des Herrn. Dann sagt Sprüche 14, 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Einen Burnout zu bekommen, ist eine Falle des Todes. Und Wikipedia schreibt im Punkt 12, letztendlicher Suizid. Der Teufel ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Und ich glaube, wenn das Wort hier sagt, die Fallen des Todes, das ist so etwas. Depression, Traurigkeit, gelähmt sein. Und die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Dann sagt Sprüche 15, 16, besser wenig in der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Ein Burnout zu bekommen, ist gekennzeichnet von einer inneren, städtischen Unruhe. Ein nicht mehr zur Ruhe kommen können. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und Ehre geht Demut voran. Hier spricht das Wort von Zucht und Disziplin und Demut. Also wir nehmen uns Zeit, geistlich zu tanken und wir demütigen uns unter seine mächtige Hand. Wir vertrauen ihm. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben, Sprüche 19,23. Und gesättigt verbringt man die Nacht und wird nicht heimgesucht vom Bösen. Also die Bibel spricht darüber, wenn wir die Furcht des Herrn haben, dann werden wir nachts nicht heimgesucht vom Bösen. Wir können schlafen, wir brauchen keine Schlaftabletten. Wir werden nicht nachts gequält vom Bösen. Und das ist was, was ich als ein Kampffeld erlebe. Ich erlebe es manchmal, dass nachts mich Dinge derartig angreifen, dass ich nicht schlafen kann. Und es kostet richtig zu kämpfen und zu beten, da irgendwie durchzukommen. Deshalb will ich mich ausstrecken nach mehr Furcht des Herrn, weil die Bibel sagt, dass man dann die Nacht gesättigt verbringt und nicht heimgesucht wird vom Bösen. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Oder Sprüche 23, 17, dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Sie kommt nicht von allein, man muss sie um sie eifern. Hier steht, eifere nicht gegen Sünder, sondern um die Furcht des Herrn. Das heißt, sie kommt nicht von alleine und sie kommt nicht über Handauflegung. Durch Handauflegung kommt der Heilige Geist und die Geistesgaben. Aber die Furcht des Herrn, danach eifern wir. Und das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet, Apostelgeschichte 9, 31, da steht, die ganze Gemeinde durch Judäa und Galiläa, Samaria hin hatte Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn. Und die Folge und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Und ich hatte ja angekündigt, dass die Bibel auch über Burnout spricht und da hat mich Cordelia drauf gebracht, es gibt einen Psalm 142, der spricht, glaube ich, darüber. Den will ich noch lesen. Psalm 142. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Also ist alles eine Zusammenfassung meiner Lehre. Vielleicht ist das ein guter Hinweis, dass wir unsere Not nicht unbedingt nur den Menschen um uns herum ausschütten, sondern vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine schlimme Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemand, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Das ist eine Beschreibung, wenn jemand in einem Burnout ist, wo schon Gedanken an Selbstmord aufkommen. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Das, was der Feind gegen Menschen bringt, ist menschlich gesehen zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat, als er in der Höhle war und sich versteckt hat vor Saul. Also David hat es auch erlebt und hat hier gesagt, mir ist jede Zuflucht verloren gegangen. Niemand fragt nach meiner Seele. Und was macht David? Du bist meine Zuflucht und mein Teil im Land der Lebendigen. Und am Ende sagt er, die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Und das ist ein ganz, ganz weiter Ausblick, nämlich auf die Zeit, wenn Jesus wiedergekommen ist und wir alle mit David zusammen sind. So weit geht David voraus in dieser Höhle, um sich zu stärken in Herrn, die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Das ist es. Okay. Nochmal meine Punkte in der Zusammenfassung, die ich genannt hatte. Die erste Frage, wer bin ich? Meine Identität in Christus sicher machen. Die zweite Frage, was will ich? Was sind meine Ziele? Mein dritter Punkt war, Nein sagen und Grenzen setzen. Der vierte Punkt, übertriebene Verantwortung empfinden und wahrnehmen als eine Form von Stolz, von der wir umkehren sollen. Und die Verantwortung an Jesus abgeben, die wir letzten Endes nicht tragen können. Der Umgang mit Sorgen, wie es im Wort steht. Nachtanken, wenn der Tank leer ist. Die Seele stärken, und die Seele ist stark, wenn wir einen starken Geist haben. In Sprachen beten und um die Furcht des Herrn eifern. Wenn wir diese Dinge tun, werden wir nie einen Burnout haben. Und ich möchte einfach, auch wenn es warm ist und es schwierig ist, sich zu konzentrieren, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. Ich möchte einfach, dass jeder die Gelegenheit hat, konkret zu werden, selber mit Gott an einem bestimmten Punkt was festzumachen. Wo du merkst, an der und der Stelle, ja, das geht mir so und ich habe jetzt gehört, wie ich mich verhalten kann und das will ich jetzt tun. Oder ich will jetzt mal eine bestimmte Sorge wirklich auf den Herrn werfen. Ich will die jetzt mal abgeben an Gott und dann sorge ich mich nicht mehr. Ich vertraue jetzt mal, dass Jesus in der Lage ist, da was zu regeln, dass er wirklich für mich sorgen will. Möchte ich uns ermutigen, dass wir das jetzt tun miteinander. Also brauchen nicht irgendwie was aufstehen oder machen. Wir sind einfach leise. Du kannst leise mit Gott was besprechen und kannst es auch laut tun. Kannst auch laut beten, dass wir auf das Gehörte reagieren und dass wir, ja, dass der Heilige Geist dort in unseren Herzen einen konkreten Schritt gehen kann. Das wirken kann, was er gerne wirken möchte. Also ich möchte es nochmal sagen, dass ich das nicht sehe als wie, ja, das sind irgendwie schwache Leute. Ich kenne das aus meinen Zeiten im Großhandel, wie sich das anfühlen kann. Ich habe es selber erlebt, über lange Zeiträume früh brechen zu müssen, um irgendwie mit dem Druck wohin zu kommen, den man hat durch auf Arbeit und das, was dort läuft. Ich weiß, wie sich das anfühlt und dass es real ist. Aber das Wort zeigt uns dafür, wie wir damit umgehen können, wie wir nicht unter solchen Dingen leiden müssen und wie wir stark sein können in Jesus. Weil das ist nicht der Wille Gottes, dass wir in unserem Leben hauptsächlich das Gefühl haben, ich bin total am Limit und kommen wir jetzt nicht noch mit irgendwas, dann drehe ich ja durch. Das ist nicht Gottes Plan, dass wir so durchs Leben gehen müssen. Das ist eine böse Geißel vom Feind. Und wir können davon frei sein. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ja dein Wort überwacht hast, geschrieben hast und dass wir das sehen können aus deinem Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du ganz konkret etwas zu Sorgen gesagt hast. Dinge, die uns beschäftigen, unser Leben betreffen. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du überwunden hast. und dass du die Herrschaft des Feindes gebrochen hast. Wir leben jetzt unter deiner Herrschaft. Und jedes Joch vom Feind kann gebrochen sein. Jedes. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem von uns ganz konkret sprichst und Licht gibst und Gedanken gibst, dass wir auch reagieren können, so was Gutes entscheiden können heute. Ich glaube, dass das Kraft hat, dass vielleicht der eine oder andere so ein Statement abgibt und sagt, ich nehme neu meinen Stand ein, meine Identität ist in Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Also, dass man solche, ja, wie so eine Proklamation sagt, auch laut, dass auch die anderen Zeuge davon sind. Ich glaube, dass das Kraft hat. Dass jemand auf dem Herzen hat, will ich dich ermutigen, das zu tun. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Sorge um eure Gesundheit oder was mit den Kindern ist. Sorge um Geld, Versorgung. Sorge um was irgendwie ansteht auf der Arbeitsstelle. Werft es heute auf den Herrn. Sag ihm, Jesus, ich vertraue dir. Du hast es versprochen in deinem Wort. Du bist besorgt um uns. Ich möchte euch Männer ermutigen, das zu tun. Das ist jetzt nicht der Zeit, vornehm zu schweigen. Es ist die Zeit, Sorgen auf den Herrn zu werfen. Das festzumachen vor Gott. Ich kann das nicht regeln, ich habe das nicht im Griff, aber ich vertraue dir. Du sorgst für mich, du sorgst für meine Familie. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem von uns tröstest, jetzt, und neue Kraft gibst, der das real so erlebt, wirklich am Limit zu sein, an der Grenze seiner Kraft. Ich bitte dich, dass du heute und jetzt jedem von uns dienst, sodass das ganz real ist und er das merkt, morgen, wenn es wieder losgeht, dass du etwas gemacht hast, Herr. Und ich will einfach auch den Mut haben, das auszusprechen. Ich habe so Gedanken gehabt vom Geist Gottes, dass der Heilige Geist irgendwie sagt, so in der Richtung, dass bei jemand in der Wohnsituation ganz, ganz schwierig ist und dass der Heilige Geist sagt, dass er diese Situation lösen wird. Und dann denke ich, dass jemand da ist, der eine Arbeitsstelle hat, die auch gut ist, aber das eben von den Arbeitszeiten her sehr schwierig ist für die Familie. Und ich glaube, dass da der Heilige Geist sagt, dass auch dafür habe ich eine Lösung. Da wird sich was ändern. Dann glaube ich, dass jemand da ist, der über einen längeren Zeitraum aus irgendeinem Grund nicht in voller Höhe bezahlt worden ist, wie das eigentlich hätte sein sollen. Und da glaube ich auch, dass der Heilige Geist sagt, dass er dort was tun wird und dass da Gelder gezahlt werden, die nicht gezahlt worden sind. Und dann denke ich, dass jemand da ist, der sich sorgt um die Entwicklung von einem Kind. Es da in letzter Zeit Erlebnisse gab, die schwierig waren und wo der Umgang mit dem Kind sehr schwierig ist aktuell. Und auch das weiß der Heilige Geist und wird in dieser Situation Veränderungen bringen. Und will dich trösten, dass das gut wird. Jesus. Matthias, tust du das noch mit uns beten?
Ich möchte mit uns jetzt noch Worte Gottes aus der Schrift proklamieren, dass wir das in uns aufnehmen, dass es zu einem Fundament wird, dass wir den Gedanken des Feindes widerstehen können. Und ich lese es vor und wir sprechen es nach. Ich bin frei, gerecht, geheiligt und geheilt. Bin frei, gerecht, geheiligt und geheilt. Getröstet, begnadigt, gesegnet. Getröstet, begnadigt, gesegnet. Freigesprochen, berufen. Berufen. Reich, gesandt, angenommen. Reich, gesandt, angenommen. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Gottes Gebilde, Mitbürger der Heiligen. Gottes Gebilde, Mitbürger der Heiligen. Ich bin Gottes Hausgenosse. Ich bin Gottes Hausgenosse. Eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. abgewaschen, gerechtfertigt. Abgewaschen, gerechtfertigt. Der Sünde gestorben. Der Sünde gestorben. Sohn und Tochter, ein Kind Gottes. Sohn und Tochter, ein Kind Gottes. Erbe Gottes und Miterbe Christi. Erbe Gottes und Miterbe Christi. Verherrlicht, errettet, erlöst. Verherrlicht, errettet, erlöst. Auserwählt, gesalbt. Auserwählt, gesalbt. Ein Nachkomme Abrahams. Ein Nachkomme Abrahams. Losgekauft vom Gesetz. Losgekauft vom Gesetz. Priester und König. Priester und König. Botschafter anstelle von Jesus. Anstelle von Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Amen.